Merkels letzter Streich. Der Marsch in den Geldsozialismus wird unumkehrbar. Wie Corona den Vorwand lieferte, durchzusetzen, was schon vorher geplant war. 2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem alle immer nur über Corona sprachen und kaum jemand mitbekam, wie das Virus benutzt wurde, um etwas ganz anderes durchzusetzen. Den unumkehrbaren Marsch in die Europäische Schulden- und Transferunion, einen lang gehegten Masterplan der Geldsozialisten. 2020 haben die Regierungschefs der EU, angeführt von Angela Merkel und Emmanuel Macron, erstmals unvertragswidrig beschlossen, sich gemeinsam mit 750 Milliarden Euro zu verschulden. 2020 explodieren die nationalen Staatsschulden in Europa wie zuvor nur in Kriegszeiten. 2020 druckt die Europäische Zentralbank mehr Geld als auf dem Höhepunkt der Eurokrise. Sie ist dabei, ihre Bilanz auf sagenhafte 7 Billionen Euro aufzublähen. 2020 überstiegen die Target-Forderungen der Deutschen Bundesbank, eine Art von Überziehungskredit für Südeuropa, die Marke von 1.000 Milliarden Euro, auch ein Novum. 2020 verabschiedete sich der Euro endgültig von seiner Funktion als Wertaufbewahrungsmittel, mit dem gespart und für das Alter vorgesorgt werden kann. Künftig kann man mit ihm nur noch zahlen, mehr nicht. Ebenfalls 2020 hob sich der Vorhang zum letzten Akt des Eurodramas, das im Dezember 1991 im niederländischen Grenzort Maastricht eingeläutet worden war. Es lässt sich erzählen als eine Geschichte der Torheit der Regierenden, der Täuschungen und Lügen und, ja, des Verrats am deutschen Volk. Damit jeder begreift, was hier gespielt wird, gab Wolfgang Schäuble, die graue Eminenz der CDU, am 20. August der Zeitung Neue Westfälische ein Interview und deckte die Karten auf. Die Corona-Krise ist eine große Chance, sagte er mit Blick auf die gerade erst locker gemachten 750 Milliarden Euro. Er fügte hinzu: Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzte nach. Er nannte den 750 Milliarden Wiederaufbaufonds einen Fortschritt, der sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Dies seien die vielleicht größten Veränderungen seit Einführung des Euro. Am 24. August titelte die Frankfurter Allgemeine: Scholz bringt CDU gegen sich auf. Das Blatt zitierte Eckhard Rehberg, den haushaltspolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, mit der Beteuerung: Mit uns jedenfalls sind keine gemeinsamen Schulden zu machen und auch keine Eurobonds. Wovon sprach der Mann? Was er ablehnte, war doch gerade eben erst vereinbart worden. Um die deutschen Ängste vor dem vereinigten Europa zu beschreiben, kommentierte die Neue Züricher am 25. Juli, genügt ein einziges Wort: Zahlmeister. Um die Ängste zu zerstreuen, wird eingenebelt und ein guter Zweck vorgetäuscht. Europäische Solidarität, Hilfe für die Corona-geschädigten Länder. Das klingt gut, vor allem in deutschen Ohren. Auf Französisch bedeutet Solidarität juristisch nichts anderes als kollektive Haftung. Die EU-Kommission brauchte einige Zeit, um die passende Worthülse zu finden. Zuerst war von einem Marshallplan die Rede, dann von einem Wiederaufbaupakt, obwohl nichts zerstört war wie 1945, dann auch von einem Wiederherstellungsfonds oder von einem Erholungsfonds und schließlich von einem Aufbaufonds. Nur wird der nicht vor 2021 bereitstehen. Und er wird sich, wenn überhaupt, erst 2022 wirtschaftlich auswirken. Wenn die Billionen die Milliardäre ablöst, hat der Gläubiger ein Problem. Außerdem weiß bisher niemand, wofür das Geld genau ausgegeben werden und was es bewirken soll. Fest steht nur, dass Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission einen neuen Machtzuwachs verbuchen können. Sie sind schon dabei, zwecks Verteilung der Gelder eine Taskforce mit 2 neuen Direktoraten zu gründen und dafür mehr Beamte einzustellen. Dafür wird mehr Personal benötigt als für die Brexit-Verhandlungen. In Wahrheit wird die in Nord und Süd, in Ost und West gespaltene EU nur noch durch das Geld zusammengehalten. Wenn wir die genannten 750 Milliarden, die mehr als 1.000 Milliarden an deutschen Targetforderungen und die EZB-Billionen zusammenrechnen, wird die versteckte Absicht deutlich. Mit der Einbindung Deutschlands als Hauptgläubiger und als Zahlmeister der letzten Instanz steigen zugleich die Kosten eines deutschen Austritts aus der Eurozone oder der EU. Wenn die Billion die Milliardäre ablöst, bestimmen die Schuldner die Regeln des Spiels. Zur Wahrheit gehört auch, dass sich bei Ausbruch der Epidemie im ersten Quartal die internationalen Kreditgeber weigerten, auslaufende Kredite für die südeuropäischen Staaten zu verlängern. Sie verlangten ihre Rückzahlung. Die EZB und dann die EU mussten sicherstellen, dass den Südeuropäern das Geld nicht ausging. Und das taten sie auch. Schon vor Corona hatten Italien und Frankreich fast ultimativ die Einführung von Eurobonds von der Bundesregierung gefordert. Warum? Weil die Finanzkrise von 2008 und die Eurokrise von 2010 nie bewältigt wurden. Sie schwelten weiter. Schon 2019, also vor Corona, produzierte die italienische Industrie 19% weniger als 2007 und die spanische 21% weniger. 2020 wird es ein ungefähres Drittel weniger sein. Nach der Krise ist vor der Krise. Und jede wird mit dem Mittel bekämpft, das sie verursacht hat. Zu hohe Schulden. Die Eurozone kann nicht mehr saniert werden. Auch nicht mit Geld, weil Volkswirtschaften, die nicht zusammenpassen, in ein Korsett gezwungen wurden, in eine am Reißbrett entworfene Kunstwährung. Wenn eines Tages auch der Nettozahler Deutschland seine Kreditwürdigkeit einbüßt, nicht mehr zahlen kann oder will, geht das Spiel zu Ende. Kritisch wird es schon, wenn die verdrängten Probleme Frankreichs ans Licht kommen. Ende 2019 waren Staat und Unternehmen in Italien mit 200% der jährlichen Wirtschaftsleistung verschuldet, Frankreich hingegen mit extrem hohen 300%. In absoluten Zahlen gemessen wird die französische Staatsverschuldung demnächst die italienische einholen. Im Grunde versuchen Merkel und Macron, Lagarde und von der Leyen den sogenannten Minsky-Moment hinauszuschieben. Das Phänomen wurde vor 30 Jahren von dem Ökonomen Hyman P. Minsky beschrieben. Am Anfang der Kette nehmen Staat und Unternehmen Kredite auf, die noch aus Steuern und Einkommen zurückgezahlt werden. In der zweiten Phase werden alte Schulden beglichen, indem neue gemacht werden. Und schließlich können auch die Zinsen nur noch mit frischem Geld bezahlt werden. Ist das nicht mehr aufzutreiben, folgen Absturz und Ruin. Die Euro-Gegner haben nichts verhindern können und doch Recht bekommen. Damit es nie so weit kommen würde, setzte Deutschland vor 3 Jahrzehnten im Vertrag von Maastricht durch, dass die Staatsverschuldung der künftigen Euro-Mitglieder auf 60% des Bruttoinlandsproduktes beschränkt bleibt, dass niemand für die Schulden des anderen haftet und dass die EZB keine Regierungen finanzieren darf, indem sie Geld druckt. So und nicht anders wurde der Euro den Deutschen verkauft. Am 2. Dezember 1992 beschloss und versprach auch der Deutsche Bundestag, er werde sich jedem Versuch widersetzen, die Stabilitätskriterien aufzuweichen. Jetzt sind sie mehr als aufgeweicht. Sie sind begraben und vergessen. Wie auch der Beschluss des Berliner CDU-Parteitags vom 26. Februar 2018 mit der Garantie, dass es niemals eine Transferunion in Europa geben werde. Wir erteilen jeder Vergemeinschaftung von Schulden und Haftungsrisiken eine klare Absage. Versprochen, gebrochen, schon nach 2 Jahren. Diejenigen, die den Euro von Anfang an als Fehlkonstruktion durchschauten, die aufgeklärt und gewarnt haben, die vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind und politischen Widerstand organisiert haben, sie müssen sich jetzt eingestehen, dass sie verloren haben. Das waren Professoren wie Joachim Stabaty und Karl Albrecht Schachtschneider. Nicht zu vergessen die verstorbenen Wilhelm Hankel und Wilhelm Nölling. Das waren unangepasste Politiker wie Peter Gauweiler und Manfred Brunner, der 1994 den Bund Freier Bürger gründete, um den Euro zu verhindern. Oder auch Bernd Lucke, der 2013 mit der Alternative für Deutschland die Parteienlandschaft aufmischte. Sie haben mit ihren Warnungen Recht bekommen und sie sind doch an den Machtverhältnissen gescheitert. Die Oligarchie war stärker, die Demokratie zu schwach, die zur Ader gelassenen haben sich nicht genug gewehrt. Jetzt liegen vor uns Jahre der Nullzinsen, der Aufschuldung, der schleichenden Enteignung, der Stagflation, Geldmengeninflation und der Dauersubventionen, die an der wirtschaftlichen Lage Südeuropas nichts ändern werden. Bis sich dann doch herausstellen wird, dass keine Transferunion groß genug sein kann, um den Euro zu retten. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Bruno Bandulet. Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktoberausgabe Eigentümlich frei Nummer 206. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Moczarski.